Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen allen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, nach einiger Zeit mal wieder bei einem Heiligenfeld-Kongress in Bad Kissingen zugegen sein zu dürfen. Und freue mich auch sehr, dass ich heute Morgen den Auftakt machen darf mit einem Vortrag, bei dem es ja um einen Aufbruch gehen soll, um einen geistigen Aufbruch, um einen Aufbruch des Denkens. Und in der Tat ist das, was ich vorhabe mit Ihnen heute Morgen, eine kleine philosophische Wanderung zu unternehmen, auf die ich Sie gerne mitnehmen möchte, zu der ich Sie gerne einladen möchte, sodass wir nicht nur über den Aufbruch etwas vernehmen, sondern den Aufbruch auch selber vollziehen können. Meine kleine geistige Wanderung möchte ich beginnen mit einem Aufruf, mit einer Einladung. Eine Einladung, die mir gleich in den Sinn kam, als ich von dem diesjährigen Kongressthema in Heiligenfeld vernommen hatte, dass es um das Offene, um die Offenheit gehen soll. Hören Sie deswegen zunächst ein Stück Poesie. Komm, komm, komm ins Offene, Freund. Komm ins Offene, Freund. Zwar glänzet ein weniges heute nur herunter und eng schließet der Himmel uns ein. Weder die Berge sind noch aufgegangen des Waldes Gipfel nach Wunsch und leer ruht vom Gesange die Luft. Trüb, trüb ist's heut, es schlummern die Gäng und die Gassen, und fast will es mir scheinen, es sei als in der bleiernen Zeit. Fast will es mir scheinen, es sei als in der bleiernen Zeit. Dennoch gelinget der Wunsch, rechtgläubige zweifeln an einer Stunde nicht, und der Lust bleibe geweiht der Tag. Denn nicht wenig erfreut, was wir vom Himmel gewonnen, wenn er es weigert und doch gönnet den Kindern zuletzt. Nur, dass solcher Reden und auch der Schritt und der Mühe wert der Gewinn und ganz wahr das Ergötzliche sei. Darum hoff ich sogar, es werde, wenn das Gewünschte wir beginnen und erst unsere Zunge gelöst und gefunden das Wort und aufgegangen das Herz ist und von trunkener Stirn höher Besinnen entspringt, mit der unseren zugleich des Himmels Blüte beginnen und dem offenen Blick offen der Leuchtende sein. Drum hoffe ich sogar, es werde mit der unseren zugleich des Himmels Blüte beginnen und dem offenen Blick offen der Leuchtende sein. Ich weiß nicht, ob Sie es erkannt haben, aber was ich Ihnen hier gerade vorgetragen habe, das ist die erste Strophe des unvollendet gebliebenen Gedichts Der Gang aufs Land von Friedrich Hölderlin, geschrieben im Jahr 1801. Und ich denke, Sie werden gemerkt haben, dass dieses Gedicht von einem Aufbruch handelt. Es handelt von einer Öffnung, von einem sich öffnen, von einem Aufbrechen hinaus in das Offene. Und es handelt nicht nur von dieser Öffnung, von diesem Offenen und von diesem Aufbruch, nein, es handelt auch von einer Hoffnung. Von der Hoffnung, dass, um die Worte des Dichters zu gebrauchen, dass die Zunge gelöst werde, dass das Wort gefunden werden möge, dass das Herz aufgehen möge, ja, dass von trunkener Stirn höher Besinnen entspringe und zuletzt die Hoffnung, dass eine Zeit der Blüte beginnen möge. Aber wir erfahren auch, dass diese Zeit der Blüte ganz am Anfang des Gedichtes in der Ausgangssituation offenbar noch weit entfernt ist. Denn die Ausgangssituation, von der der Dichter kündet, ist eine ganz andere. Er nennt sie die bleierne Zeit. Trüb ist's heute, schlummern die Gänge und die Gassen, und fast will es mir scheinen, es sei als in der bleiernen Zeit. Diese bleierne Zeiten wiederum, und das ist für das Verständnis dieses Gedichtes und für unseren Gang ins Offene nicht unwesentlich, Diese bleierne Zeit ist verortet in der Sphäre der Stadt, in den Gängen und Gassen, wie der Dichter uns wissen lässt. Und wir wissen auch ziemlich genau, um welche Stadt es sich handelt. Ich möchte niemandem damit zu nahe treten, aber es ist Stuttgart. Denn in Stuttgart lebte Hölderlin zu der Zeit bei seinem Freund Christian Landauer, dem dieses Gedicht auch gewidmet ist. Und die Situation dieser bleiernen Zeit, der Gänge und Gassen, sie ist gekennzeichnet durch eine Atmosphäre der Enge, vielleicht der beängstigenden Enge. Nochmal die Worte des Dichters. Zwar glänzet ein weniges heute nur herunter und eng schließet der Himmel uns ein. Genau dieser Enge nun stehen in unserem Gedicht die Schlussverse entgegen. Ich zitiere noch einmal. Darum hoff ich sogar, es werde mit der unseren zugleich des Himmels Blüte beginnen und dem offenen Blick, offen der leuchtende, ganz offenbar der leuchtende Himmel sein. Hier haben wir nun einen Spannungsbogen, der Spannungsbogen, zwischen dem sich der Gang aufs Land, wie dieses Gedicht heißt, der Weg, den ich mit Ihnen heute Morgen gehen möchte, dieser geistige Weg bewegen wird, nämlich ein Weg zwischen Enge und Offenheit, zwischen Blei und Blüte, zwischen Trübe und Leuchten. Dazwischen liegt der Aufbruch, dazwischen liegt der Aufgang, wie Hölderlin nicht zufällig sagt, da es ja um einen Gang geht. Und bemerkenswert ist nun, dass es sich dabei um einen doppelten Aufgang handelt. Noch einmal, zunächst stellt der Dichter fest, weder die Berge sind aufgegangen, noch des Waldes Gipfel nach Wunsch. Die Natur ist nicht so richtig aufgegangen, so wie ein Teich vielleicht aufgeht. Nein, sie bleibt in sich verschlossen. Und am Ende des Gedichtes, Sie haben es gehört, drückt der Dichter dann die Hoffnung aus, wenn das Gewünschte wir beginnen und erst unsere Zunge gelöst und gefunden das Wort und aufgegangen das Herz ist. Sie sehen also, in der Imagination des Dichters korrelieren das Aufgehen des Herzens und das Aufgehen der Berge und der Gipfel des Waldes, wie er sagt. Entsprechend dieser Doppelung haben wir auch nicht nur eine doppelte Öffnung, sondern auch ein doppeltes Offenes, von dem Hölderlin kündet. Nämlich einerseits das offene Herz und andererseits der offene Himmel. Es geht also in diesem Gedicht ganz offenbar um eine doppelte Offenheit. Und das ist ein Umstand, auf den ich Sie heute Morgen aufmerksam machen möchte. Es geht hier nicht allein um die Offenheit des menschlichen Gemütes, von der ich annehme, dass Sie in den letzten Tagen viel darüber nachgedacht haben. Es geht vor allem in diesem Gedicht um eine Offenheit des Seins selbst, um eine Offenheit der Welt, in die wir geworfen sind, um eine Offenheit der Welt, in die wir gestellt sind. Und der Offenheit des Seins, der Offenheit der Welt, in die wir gestellt sind, zu begegnen, das ist ganz offenbar das Anliegen des Dichters. Das ist das Anliegen, das er verfolgt, wenn er seinem Freund zuruft, komm ins Offene, Freund. Und das ist das Ziel dieses Ganges aufs Land, den der Dichter in diesem Gedicht mit seinen Leserinnen und Lesern beschreitet. So, und jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was hat das alles eigentlich mit uns zu tun? Ein Gedicht aus dem Jahre 1801, Friedrich Hölderlin, der dann auch noch dem Wahnsinn verfallen ist. Nun, ich hätte Ihnen dieses Gedicht natürlich nicht vorgetragen, wenn ich nicht fest davon überzeugt wäre, dass dieses Gedicht sehr viel mit uns Menschen heute im 21. Jahrhundert zu tun hat, vielleicht auch gerade mit uns Menschen heute am 9. Juni 2024, in dem Europa ein neues Parlament wählt. Warum? Nun, ich denke, ich muss es Ihnen nicht groß erklären, viele Menschen, die in der Welt von heute leben, erleben diese Gegenwart als eine beängstigende Welt, als eine enge Welt. Ja, vielleicht würden Sie sogar Gebrauch machen von der vom Dichter verwendeten Formulierung, der bleiernen Zeit. Rufen wir uns einfach für einen Augenblick ins Bewusstsein, in welcher Welt wir gegenwärtig leben. Die Zeit ist getrübt, um ein weiteres Wort aus der Dichtung zu verwenden, getrübt von Krieg und Krise. Auf Europa lastet tatsächlich so etwas wie eine bleierne Wolke des Unmutes, der sich mutmaßlich an diesem Tag auch im Wählerverhalten bekunden wird. Die Herzen der Menschen sind häufig verschlossen und ich sage mal von trunkener Stirn und höherem Besinnen fehlt doch oft jegliche Spur. Also diese bleierne Zeit, die wir erleben, könnten wir auch mit einem Wort des Wiener Psychologen und Psychiater Viktor Frankl beschreiben, wenn wir sagen, es herrscht in der Welt der Gegenwart ein existenzielles Vakuum. Anstatt in einer offenen Welt zu leben, in einer Welt der Freiheit, sind viele Zeitgenossen, so will es mir scheinen, erstarrt in ihren Konventionen und in ihren Denkgewohnheiten und gefesselt in das, in demjenigen, was ich eine dumpfe Selbstbezüglichkeit nennen würde. Wenn wir uns den Umfragen der Meinungsforscher zuwenden, erfahren wir, dass viele Menschen heute gefangen sind in der Angst vor Wohlstandsverlust. Ja, mir will es scheinen, dass sie nachgerade benebelt, um weiter in der Sprache des Gedichtes zu bleiben, benebelt sind von einer Trance, die ich die Trance des Ökonomismus oder des Konsumismus nenne. Ja, sie sind teilweise auch vergiftet von falschen Versprechen, wie sie gerade auch im Vorfeld dieser Europawahl von populistischen Wahlkämpfern in die Welt gesetzt worden sind. Und all das, in meinem Verständnis, verdichtet das Gedicht, das ich Ihnen heute Morgen vorgetragen habe, in dem Bild dieses Gefängnisses, dieser Enge, dieser trüben Gänge und Gassen des städtischen, des urbanen Lebensraums, der unsere Alltagswelt demonstriert und ins Bewusstsein ruft. Und dem gegenüber, und deswegen ist mir dieses Gedicht heute ein Herzensanliegen, dem gegenüber steht eben der Aufbruch, der Weg ins Offene, der Weg, der uns, so wie es der Dichter sagt, eine Blüte, eine Zeit der Blüte, eine Zeit der Lebendigkeit in Aussicht stellt. Das jedenfalls, wenn wir Hölderlin folgen, ist es, was denjenigen erwartet oder alle diejenigen erwartet, die es wagen, eben dem Ruf ins Offene zu folgen. Damit stellt sich aber umso dringlicher die Frage, ja, wie machen wir das denn? Wie kommen wir denn dahin? Was bringt uns denn auf den Weg? Einmal zurück zum Gedicht, denn es verrät uns eine mögliche Antwort auf diese Frage. Ja, es verrät uns sogar zwei mögliche Antworten auf diese Frage. Zunächst einmal spricht dieses Gedicht von einem trotz allem, wie ich sagen würde, ungebrochenen Vertrauen in die Welt, in das Sein. Wie sagt es der Dichter? Rechtgläubige zweifeln an einer Stunde nicht. Sie zweifeln nicht, sie vertrauen. Sie vertrauen, dass der Himmel, um im Bild zu bleiben, sich öffnen und die Offenheit der Welt erfahrbar werden wird. Da ist aber noch etwas anderes, was den Menschen auf den Weg bringen kann, den Aufbruch ermöglichen kann, von dem das Gedicht spricht. Es ist nicht nur das Vertrauen in das Sein, es ist auch die Sehnsucht des Herzens. Eines der Worte, die in dieser ersten Strophe von Hölderlins Gedicht dominieren, ist das Wort Wunsch. Der Dichter spricht von einem Wunsch, der sein Herz bewegt und den Aufbruch nachgerade erzwingt. So sagt er, weder die Berge sind aufgegangen, noch des Waldes Gipfel nach Wunsch. Und später dann, dennoch gelinget der Wunsch. Und ganz am Ende, darum hoffe ich sogar, es werde, wenn das Gewünschte wir beginnen, mit der unseren zugleich des Himmels Blüte beginnen. Da ist also ein starker Wunsch. Wir würden heute in unserer psychologisch geprägten Sprache vielleicht sagen, der Dichter scheint über so etwas wie eine intrinsische Motivation zu verfügen. Wenn man statt intrinsischer Motivation ein etwas altertümlicheres Wort gebrauchen möchte, dann könnte man ein Wort verwenden, das Hölderlin in diesem Zusammenhang selber gerne verwendet, nämlich das Wort Liebe. Es ist die Liebe, die den Dichter bewegt. Und wenn Hölderlin von Liebe spricht, dann meint er das, was die griechische Sprache, die Hölderlin ja perfekt beherrschte und in der er lebte und aus der er seine Inspiration bezog, was die griechische Sprache den Eros nennt. Es ist der Eros, diese Sehnsucht nach Lebendigkeit, dieser Wunsch, Lebendigkeit zu erfahren und zu erleben, die den Dichter dazu bewegt, den Aufbruch zu wagen und seinem Freund zuzurufen, komm ins offene, Freund. Wir können diese Sehnsucht auch beschreiben als diesen Drang, von dem das Gedicht kündet, den Drang, sich zum Himmel hin zu öffnen, diesen Drang quasi dem Himmel entgegenzuwachsen, diesen Drang in Schönheit zu erblühen, um, so wie der Dichter es sagt, mit des Himmels Blüte zugleich die Blüte des menschlichen Lebens beginnen möge. Dieser Drang, dieser Eros, diese tiefe Sehnsucht ist es ganz offensichtlich, die uns Menschen zu einem echten, existenziellen und fundamentalen Aufbruch ins Freie zu bewegen vermag. Und es ist diese Sehnsucht, dieser Eros, in dem eben auch das Vertrauen letztlich seinen Ursprung findet. Aber nicht nur das ist es, worin sich der Eros des Herzens bekundet, nicht nur in seiner Fähigkeit, den Menschen zum Aufbruch zu motivieren, sondern auch in einem zweiten Punkt, der in dem Gedicht sehr schön deutlich wird, nämlich, dass der Weg des Eros immer ein Weg in Verbundenheit ist. Man kann diesen Weg nicht alleine gehen. Es ist ganz offenbar ein gemeinsamer Weg und eben deswegen ruft der Dichter ganz zu Beginn des Gedichtes einen Freund. Komm ins offene, Freund. Der Weg ist ein Weg des Gespräches, ein Weg der Konversation. Er gelingt erst dann, so legt es das Gedicht nahe, wenn unsere Zunge gelöst und das Wort gefunden ist. Ein Weg der Sehnsucht, ein Weg der Freundschaft, ein Weg der Konversation, ein Weg des Eros. Das ist es, wovon Hölderlin uns kündet, wenn er in seiner Dichtung der Gang aufs Land uns zum Aufbruch ins Offene einlädt. Und ich denke, damit sind wir nun gut vorbereitet, der Weisung des Dichters zu folgen, im Vertrauen darauf, dass das Sein dieser Welt sich lichten möge, in dieser erotischen Sehnsucht nach einem erblühten Leben und im Miteinander mit all denen, die diese Sehnsucht mit uns teilen. So sind wir also vorbereitet, nun einen zweiten Schritt zu tätigen und eine Wegbeschreibung in die Hand zu nehmen, die uns noch mehr darüber verrät, wohin denn dieser Weg eigentlich führt und was wir gewinnen, wenn wir eben bereit sind, diesem Mindset der Gassen und Gänge zu entkommen und ins Offene aufzubrechen. Diese Wegbeschreibung, von der ich rede, finden wir wiederum in einem alten Text, diesmal nicht bei einem Dichter, sondern bei einem Denker, nämlich bei dem Philosophen Platon. Tatsächlich erinnert das Gedicht Hölderlins in vielen Punkten an einen der berühmtesten Textabschnitte aus Platons großem Werk über den Staat, auf Griechisch die Politeia, nämlich dem sogenannten Höhlengleichnis. Ein Text, den Hölderlin selbstverständlich sehr gut kannte. Dieses Höhlengleichnis passt deswegen so gut hierhin, weil es genau wie Hölderlins Gedicht einen Weg aus der Enge, der Verschlossenheit ins Offene und ins Freie beschreibt. Einen Weg ja aus einem urbanen Umfeld hinaus in die Natur. Was ist das für ein Weg? Lassen Sie mich Platon zitieren. Stell dir eine unterirdische Höhle mit einem rückwärtigen Eingang vor. Dort sitzen Menschen, die von Jugend an durch Fesseln dazu gezwungen sind, immer an Ort und Stelle zu sitzen und den Blick starr nach vorne zu richten. Wegen ihrer Fesseln können sie den Kopf weder nach links noch nach rechts bewegen. Hinter ihrem Rücken, etwas oberhalb von ihnen, flackert ein Feuer. Zwischen diesem Feuer und den Gefesselten verläuft der Länge nach ein Weg und im Rücken der Gefangenen ist eine kleine Mauer errichtet, wie man sie von Gauklern auf dem Jahrmarkt kennt, wenn sie ihre Puppenspiele aufführen. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, das ist die berühmte Ausgangsszene, dieses Ausgangsszenario, das Platon in seinem Höhlengleichnis seiner Leserschaft vor Augen führt. Ich werde jetzt nicht den ganzen Text vorlesen, das würde zu weit führen. Was nun geschieht, ist, dass dann im Folgenden erklärt wird, dass hinter dieser Mauer Menschen laufen, die irgendwelche Bildwerke, Skulpturen oder dergleichen über die Mauer hinweghalten, sodass eben die Schatten dieser Gegenstände wie in einem Kino auf die Höhlenwand projiziert werden. Also Sie können sich selber, wo Sie hier gerade so sitzen, in diese Situation der Höhlenbewohner sehr gut hineinversetzen. Stellen Sie sich einfach vor, Ihr Kopf ist komplett fixiert, Sie können nichts anderes sehen als die Leinwand hinter mir und darauf flackern nun Bilder, Schattenbilder von Gegenständen, die nicht etwa durch einen Beamer projiziert werden, sondern durch ein ganz ordinäres Feuer, vor dem halt Gegenstände bewegt werden, die ihre Schatten auf die Wand werfen. Die Pointe bei dieser Geschichte ist, dass die Höhlenbewohner, und wie gesagt, versetzen Sie sich mal ruhig in deren Lage, dann können Sie das ganz gut nachvollziehen, eben weil sie sich ja nicht bewegen können, nie in ihrem Leben irgendetwas anderes gesehen oder kennengelernt haben, als diese Schatten, die da vor ihren Augen über die Höhlenwand flimmern. Und folglich ist es ganz konsequent, dass sie diese Schatten für die einzig wahre Wirklichkeit halten, weil sie ja nichts anderes kennen und keine Ahnung davon haben, dass das, was sie zu sehen bekommen, letzten Endes nichts anderes ist als eine Projektion. Platon erzählt dann ferner, dass diese Menschen, weil sie sich ja auch irgendwie die Zeit vertreiben müssen, Wettbewerbe darin veranstalten, wer am besten prognostizieren kann, welcher Schatten wohl als nächstes kommen werde oder sich gut daran erinnern können, welche Schatten schon mal da gewesen sind. Das ist das Leben der Höhle, wie es dieses berühmte Bild beschreibt und von dem dann Sokrates, in dessen Mund Platon diese Worte gelegt hat, von dem dann Sokrates sagt, dieses Bild, meine Freunde, entspricht präzise der Verfassung unseres normalen und alltäglichen Lebens. Das ist die Situation, in der wir Tag ein, Tag aus uns befinden. Das klingt zunächst schockierend und man möchte es auch gar nicht so ganz wahrhaben, aber wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, wird einem sehr schnell klar, dass da schon etwas dran ist. Denn ist es nicht so, dass viele Menschen, vielleicht auch wir selber, genau das für die Wirklichkeit halten, was uns als Wirklichkeit angeboten wird, was uns medial vermittelt als die Wirklichkeit präsentiert wird und worüber wir uns dann Meinungen bilden, die wir vielleicht im Gespräch mit unserem Gegenüber vortragen, über die wir streiten und wo wir dann vielleicht auch Wettbewerbe veranstalten, wessen Meinung denn die beste Meinung ist, die sich dann auch auf dem Marktplatz der Meinungen gegenüber anderen Meinungen durchsetzen kann. Was ich damit sagen will, ist, dass wir uns in unserer durch digitale Medien vermittelten Welt der Gegenwart durchaus, wie ich glaube, in der Beschreibung, die Platon von seinen Höhlenbewohnern gibt, wiederfinden können. Und das auch deswegen, weil wir uns eben in der Regel genauso wenig wie diese Gefangenen in Platons Bild dessen bewusst ist, dass dieser uns so selbstverständlich erscheinende Zustand, nur das für die Wahrheit zu halten, was uns als Wahrheit angeboten wird, dass das eine sehr subtile und gerade darin auch gefährliche Form der Unfreiheit ist. Nämlich eine Unfreiheit, die darin besteht, dass wir gefangen sind in unreflektierten Denkmustern, in unhinterfragten Meinungen. Ja, dass wir gefangen sind in dieser undurchdachten Selbstverständlichkeit, aus der heraus wir uns und in der wir uns zu demjenigen verhalten, was wir für die Wirklichkeit, was wir für unsere Welt halten. Wenn man nun also dieses Bild, darum ist es mir zu tun, auf uns Menschen des 21. Jahrhunderts so anwendet, wie ich es gerade getan habe, dann sehen wir, dass das gar nicht so weit von dem entfernt ist, was wir bei Hölderlins Dichtung kennengelernt haben, als es um die Gänge und Gassen ging. Eben diese städtische, diese urbane, diese ökonomisierte Welt, die ja unsere Alltagswelt ist, diese Welt, von der wir glauben, dass es die Welt ist und in die wir uns eingerichtet haben, in der zu leben wir für selbstverständlich halten. Eben diese Welt, die geprägt ist von einem Denken der Ökonomie, von einem Denken des Wettbewerbs. Eine Welt, die geprägt davon ist, dass um die politische Meinungsmacht gestritten wird. Eine Welt, die eben zunehmend, wie ich gerade schon sagte, gefangen ist im Netz einer medial vermittelten Wirklichkeit. Und auch hier stellt sich nun wieder umso dringlicher die Frage, wie können wir eigentlich dieser Gefangenschaft entkommen? Welcher Weg könnte uns denn aus der Trance, aus dieser Benebelung durch die Selbstverständlichkeiten unseres Denkens befreien? Ja, und vor allen Dingen, wohin könnte dieser Weg denn führen? Was wäre denn überhaupt Freiheit im Gegenüber zu der hier beschriebenen Gefangenschaft oder Unfreiheit? Was ist es denn, was uns erwarten würde, wenn wir aufbrechen ins offene Jenseits von Platons Höhle der Konventionen und selbstverständlichen Routinen? Platons Bild lässt keinen Zweifel darüber, wohin der Weg führt. Er führt aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Er führt aus der trüben Dunkelheit ins Licht. Er führt aus undurchdachten Meinungen in so etwas wie eine durchdachte Verständlichkeit. Wie nun dieser Weg genau vonstatten geht, darüber erfahren wir auch bei Platon nicht sehr viel. Was wir wohl erfahren, ist auch hier wieder, dass man diesen Weg nicht alleine gehen kann. Dass es da jemanden braucht, der einen zum Aufbruch einlädt, der dem Gefangenen die Fesseln abnimmt, der ihnen sagt, komm, komm, komm ins Offene, Freund, raus aus der Höhle, raus aus dem Gefängnis, hinein in die Freiheit. Jemand, der so wie unser Dichter eben selber von dem Wunsch, von der Sehnsucht, der von dieser erotischen Flamme durchdrungen ist, ins Freie, ins Offene, in die Offenheit der Welt zu gelangen.